Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippert. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast zum Podcast deines Vertrauens. Betreut Podcast, der Podcast für rechtliche Betreuer. Wir haben heute ein Thema, das hat mich jetzt, also etwas, was mich selbst überrascht hat. So möchte ich es mal bezeichnen. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. So. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dann haben es vielleicht auch andere nicht auf dem Schirm. Das heißt, wahrscheinlich gehe ich davon aus, 99,9% von euch haben diese Sachen, die ich jetzt erkläre, alle im Hinterkopf und haben das natürlich schon erledigt, auch bevor die Fristen ablaufen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht im Kopf gehabt und diese 0,1% unserer Hörer, die möchte ich jetzt abholen und hoffen, dass wenn es dich betrifft, du auch dran denkst und dann vielleicht einfach nochmal in die Norm guckst, die ich dir heute nenne. Alles etwas kryptisch, alles etwas mysteriös, aber so mysteriös wird es nicht. Das Einzige, was ihr jetzt haben solltet, was du jetzt dir besorgen solltest, wäre das BTOG, weil da schauen wir jetzt nämlich rein. Also worum geht es heute genau? Heute geht es um die Mitteilungs- und Nachweispflichten, die du als Betreuer nach deiner Registrierung hast. Also in der Regel ist es ja so, dass du, wenn du dich registrierst, viele, viele Unterlagen beibringen musst, aber auch während der Zeit als Berufsbetreuer musst du immer wieder Unterlagen beibringen, in der Regel an die Betreuungsbehörde, damit denn deine Geeignetheit weiter auch festgestellt wird. Und welche Fristen dort einzuhalten sind, beziehungsweise wann du etwas tun sollst, das klären wir jetzt. Beginnen wir also mit den Mitteilungspflichten. Das Ganze ergibt sich aus dem Paragraphen 25 Betreuungsorganisationsgesetz, also BTOG abgekürzt. Dort heißt es, und da zitiere ich jetzt aus dem Gesetz, Absatz 1 im 25, der berufliche Betreuer teilt der Stammbehörde alle Änderungen im Bestand der von ihm geführten Betreuungen alle 6 Monate sowie alle Änderungen, die sich auf die Registrierung auswirken können, unverzüglich mit. Mitzuteilen sind auch Änderungen des zeitlichen Gesamtumfangs und der Organisationsstruktur seiner beruflichen Betreuertätigkeit sowie der Wechsel des Sitzes oder Wohnsitzes des beruflichen Betreuers. Das sind die Dinge, die man mitteilen muss. Gehen wir nun ins Detail. Was bedeutet das? Schauen wir uns das erste an. Was ihr machen müsst, das sind alle Änderungen, halt, die ihr im Bestand habt von euren Betreuungen, die ihr führt, müsst ihr halt dann mitteilen. Ihr müsst es einmal im Jahr machen, aber ihr müsst es jetzt hier auch dann regelmäßig machen. Also die Stammbehörde, und das ist eure Behörde, denen ihr auch dann rechenschaftspflichtig seid, die brauchen quartalsweise dann alle Änderungen, die ihr im Bestand dann habt. Also es sind Betreuungen dann anzugeben, Abgaben und Beendigungen, Meldungen bei Änderungen der Aufgabenkreise oder Einwilligungsvorbehalte, das ist egal, das hat für die Registrierung an der Stelle dann auch nicht zu bedeuten. Auch Verhinderungsbetreuungen sind da nicht so relevant, weil die ja zeitlich begrenzt sind. Warum macht man das? Zweck der ganzen Sache ist, dass die Stammbehörde oder dass jede Stammbehörde, also jeder Betreuer hat ja einer seiner Stammbehörden, muss die aktuellen Zahlen der Betreuungen kennen. Das heißt, wenn das natürlich dann vollumfänglich gemacht wird, gibt es natürlich auch eine gute Übersicht, wie viele Betreuungen dann insgesamt geführt werden. Ja. Die Betreuungsbehörde, und deswegen, also die muss halt diese Angaben auch machen, wenn es einen Betreuervorschlag gibt. Theoretisch ist es dann so, dass das Gericht sagen kann, nein, das sind mir zu viele Betreuungen in dem Fall oder es sind zu wenig, beziehungsweise es wird auch nie passieren, aber dass das Gericht dann auch weiß, okay, die Person kriegt jetzt die Betreuung noch dazu, zu denen, die sie auch schon dann hat, weil das, wie gesagt, die Behörde angeben muss, wenn es den Bericht an das Gericht schreibt. Und ja, die Betreuungsbehörde an sich ist ja nicht identisch zwingend mit der Stammbehörde, aber es muss wenigstens für die Behörde denn möglich sein, dass sie die Daten auch dann einholt. Und das macht sie bei der Stammbehörde. Und dementsprechend wird die Stammbehörde angeschrieben und darum gebeten, dann die Informationen rauszugeben. Also es sollen die Informationen bei einer Stelle gesammelt werden. Früher gab es noch immer eine Aufschlüsselung, wie viele zu Hause gewohnt haben, wie viele in einem Heim gewohnt haben, also verschiedene Wohnformen. Ist jetzt irrelevant mit der Pauschalvergütung. Dementsprechend kann man das weglassen. Das ist jetzt nichts, was man mitteilen muss. Wie gesagt, das ist zeitlich, also da gibt es quartalsweise Meldungen, beziehungsweise alle 6 Monate müssen diese mindestens erfolgen. Aber es gibt auch Dinge, die müssen unverzüglich passieren. Und eine von den Dingen, die unverzüglich passieren müssen, sind die Auswirkungen also Änderungen, die Auswirkungen auf die Registrierung haben. Was kann man sich darunter vorstellen? Ganz einfach, es sind zum Beispiel rechtskräftige Vorteilungen, beziehungsweise alles, was rund um das Führungszeugnis zu tun hat, mit der Vermögensverschlechterung, also einer Insolvenz. Das wären alles Sachen, die müssen unverzüglich mitgeteilt werden. Weiterhin ist es auch so notwendig, dass Änderungen, wenn in der Arbeitsorganisation etwas sich geändert hat, dass man das auch mitteilen muss. Also wenn der zeitliche Umfang nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise wenn der sich vielleicht auch erweitert, dass die Behörde davon Kenntnis hat. Also hier geht es vor allem darum, dass man auch den Betreuer so ein bisschen schützen möchte. Wenn man dann sieht, ich habe halt 50 Betreuungen mit 15 Stunden in der Woche, das wird knapp. Das wird relativ knapp, dass man das schafft. Und dementsprechend kann dann die Behörde auch einschreiten und sagen, naja, das ist aber jetzt eine Organisationsform, die jetzt so nicht mehr geht. Also deswegen muss man das denn so mitteilen. Also es ist eine Verpflichtung. Die Nachweisbarkeit ist natürlich jetzt hier sehr überschaubar, ob man das, also wie man das denn hinbekommt. Das Nächste, woran man sich halten muss, ist die Mitteilung der Geschäfts- und des Wohnsitzes. Ja, das ist so, dass man das natürlich auch mitteilen muss, wenn man jetzt verzieht, weil, und das ist nämlich auch, das muss man nämlich an die neue Stammbehörde dann machen, das kann natürlich auch zu einer neuen Stammbehörde führen, wenn man den Landkreis wechselt, den Bezirk wechselt, je nachdem, wo man dann sein Geschäft führt. Das ist halt super wichtig, ist auch, also um 28 nochmal geregelt, 1, also 28 Absatz 1 BTOG ist natürlich auch super wichtig, damit die Behörde weiß, wohin halt sie Dinge schicken muss, wenn sie denn selbst die Korrespondenz hat, beziehungsweise wenn sie auch Mitteilung rausgibt an Dritte, dass das dann natürlich auch richtig ist, weil sich vielleicht Nummern ändern, weil sich vielleicht auch Anschriften ändern. Das ist halt, also muss sehr zeitnah, also unverzüglich gemacht werden. Am besten immer schon im Vorhinein, damit man das Ganze planen kann. Aber das sind halt Pflichten, die sich auch aus dem Gesetz ergeben. Verstöße gegen die Mitteilungspflicht kann man Ihnen oder kann man euch dann als Unzuverlässigkeit auslegen und im Kern kann das bis zum Widerruf eurer Registrierung gehen, aber so weit wird es jetzt nicht gehen. Aber das sind jetzt alles Dinge, wenn man das halbwegs vernünftig regelt, sollte das ja auch alles gar kein Problem sein. Ja? Die Behörde informiert, also unsere Behörde, wir haben eine sehr gute Betreuungsbehörde, die informieren dann auch regelmäßig und sagen, da fehlen jetzt noch Meldungen, bitte seid da nicht so nachlässig und schickt mir das, wer es noch nicht getan hat. Genau, gibt es immer eine Erinnerungs-E-Mail. Unter anderem hat sie mir auch, also hat mich jetzt dann in erinnert an die Nachweispflichten, über die wir uns jetzt gleich unterhalten, weil die hatte, wie gesagt, die hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und als Superservice hatten sie mir auch noch eine Anlage, ein Merkblatt geschickt zu den Mitteilungs- und Nachweispflichten. Die werde ich auch einstellen unter dem Podcast im Campus. Ja. Also wer noch nicht drin ist, ca.betreut.de, der Betreut Campus, kostenfrei, kann man dort die Podcasts dort hören und noch viele, viele andere Sachen, Austauschmöglichkeiten. Wer von euch noch nicht drin ist, einfach anmelden, ca.betreut.de, und da werdet ihr dann unter dem unter dem Podcast dieser Folge dann auch dieses Mitteilungsblatt finden. Aber so viel zu den Mitteilungen. Jetzt kommen wir zu den Nachweispflichten und die sind halt dann wichtiger, beziehungsweise die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Denn ab Registrierung ist es notwendig, alle 3 Jahre ein aktuelles Führungszeugnis vorzulegen und eine aktuelle Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis. Und das Ganze wird garniert mit einer Erklärung, ob halt gegen euch ein Insolvenzermittlungs- oder ein Strafverfahren anhängig ist. Das heißt, alle 3 Jahre sichert sich die Behörde ab und sagt muss dann von euch den Hinweis bekommen, ich bin immer noch zuverlässig, ihr könnt euch immer noch auf mich verlassen, ich habe keinem was weggenommen, ich habe keinen verprügelt, ich bin immer noch der liebe Betreuer, der ich auch am Anfang war, oder die liebe Betreuerin. Genau, das sind die Sachen, die ihr denn einreichen müsst. Also wie gesagt, aktuelle Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis und ein aktuelles Führungszeugnis plus diese Erklärung. Alle 3 Jahre. Und das Ganze unaufgefordert. Ja? Also ihr müsst dazu nicht erinnert werden. Und das sagt nämlich auch § 25 BTOG im Absatz 2. Der berufliche Betreuer hat der Stammbehörde ab der Registrierung alle 3 Jahre unaufgefordert ein aktuelles Führungszeugnis nach 30 Absatz 5 Bundeszentralregister und eine aktuelle Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis nach 882b ZPO zu übermitteln. Wie gesagt, und die Erklärung nach 24 BTOG. Das steht dort im Absatz 2 alles drin. Und damit kommen wir auch zur letzten Nachweispflicht, die ergibt sich aus § 29. Der berufliche Betreuer stellt in eigener Verantwortung seine regelmäßig berufsbezogene Fortbildung sicher. Nachweise über die erfolgte Fortbildung sind der Stammbehörde vorzulegen. Also ihr müsst halt mitteilen, ich mache was, ich bleibe auf dem aktuellen Stand, ich informiere mich und sorge dafür, dass meine Betreuten wirklich dann auch das Wissen, dass ich das Wissen habe, was für meine Betreuten dann notwendig ist. Genau. Und damit sind wir dann auch beim Campus Plus, und genau dafür ist der nämlich entwickelt worden, dass man dort diese Informationen, die man braucht, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, auch hat. Genau. Also § 29 ist der Grund für den Campus Plus. Also selbst wenn man ihn nicht freiwillig machen will, ja, ist es aber eine Option, um dann wenigstens dem Fortbildungserfordernis einfach auch nachzukommen. Die Frage, die auch ab und zu kommt, ist, naja, gibt es denn für den Campus Plus auch irgendwie einen Nachweis? Ja, es gibt vor allem für die Minikurse, die dort bereitgestellt sind, wo halt im Prinzip das Wissen drin ist oder das aktuelle Wissen drin ist, das könnt ihr, da bekommt ihr dann alle halbe Jahr, das ist so ein bisschen aufgeteilt, im Januar und dann im Juli bekommt ihr natürlich einen Nachweis, dass ihr das mitgemacht habt, beziehungsweise es gibt immer bei den Minikursen einen Test am Ende, wenn ihr den besteht, ja, also es sind jetzt keine unüblichen Fragen, wer den Kurs gemacht hat, der kann auch jeden den Test bestehen, dann bekommt ihr eine Teilnahmebescheinigung darüber, dass ihr das dann auch bestanden habt. Wie gesagt, immer nach einem halben Jahr dann gesondert, weil es gibt mehrere Kurse jeden Monat ja ein, und dann kriegt ihr einmal gebündelt denn alle Teilnehmernachweise zugeschickt. Jo. Und wer jetzt sagt, der Campus Plus, das ist was, wo ich dann vielleicht mal reingucke, cp.betreut.de, da gibt es alle Informationen, die ihr benötigt. Und sollten euch diese Informationen nicht reichen, dann einfach eine E-Mail an info@betreut.de. Und in der Regel kriege ich jede Frage irgendwann und irgendwie auch beantwortet. Und dann bleibt nichts offen. Wie gesagt, erst vielleicht in den Campus, der ist kostenfrei. Und wenn ihr dann sagt, okay, ich möchte mich trotzdem fortbilden, dann wäre der Campus Plus für euch das Richtige. Wer am Anfang steht, dem kann ich nochmal die Startrampe empfehlen. Ab Januar geht es wieder los. Da könnt ihr euch jetzt auch noch eintragen für die Startrampe, startrampe.betreut.de. Da findet ihr dann das Mentorenprogramm für den Beginn. Genau, wir sind dann im dritten Durchlauf und es ist schön zu sehen, auch bei den anderen Gruppen, die Entwicklungen, die einfach dort genommen werden und wie sicherer die Leute werden. Und auch es macht auch sehr viel Spaß, denn einfach in der Gruppe die Themen dann auch zu besprechen, die dann einen den täglichen, die täglichen Nerven und nachts eventuell gar den Schlaf rauben. Ja, das war's. So viel Werbeeinheit soll es jetzt gar nicht werden. Aber wie gesagt, es löst quasi euren Paragraph 29 BTOG, wenn ihr das tut. Das war's von mir für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss.